Richtig professionell heute mit Banane.
Ja, ich habe noch nichts gegessen. Der Bucky sagt ja nichts. Ich wäre ja noch zum Bäcker gegangen.
Ja, ich musste ja noch putzen und waschen. Und
ja, was kann man ja gestern machen? Wann sind wir gestern nach Hause gekommen? Das war ja erst um 11:30 oder so. Ja. Ich wäre heute noch, klar, natürlich noch zum Bäcker.
Ich habe um 11:45 nochmal auf die Uhr geguckt. Ja. Dann bin ich heute Morgen um 6:30 aufgestanden, habe schon meinen eigenen Podcast gemacht, den Eier-Podcast. Ich darf ihn kurz bewerben. Es geht ja um Bundesliga.
Da schneiden wir eh raus.
Genau.
Wir piepsen das.
Genau.
So. Heutige Titelfolge im Eier-Podcast Moralinsauer.
Ganz genau.
Ne? Kann man das sagen?
6:30 bist du aufgestanden,
ja.
Ne? Ja, ich auch.
Ja, genau. Du bist ja auch wirklich, du musstest ja schon viele O-Töne einladen.
Ja, und muss mich auch um meine Familie kümmern morgens. Ne? Das ist natürlich auch fast wie Podcast machen, wenn man auch seine Kinder einreden muss.
Auf seine Kinder. Aber ich habe, deine Frau hat mir mal gesagt, als ich sie getroffen habe, dass du morgens der Familie so ein bisschen die Energie gibst.
Wann hast du meine Frau getroffen?
Ich glaube, vor 2 oder 3 Monaten.
Davon hat sie gar nichts erzählt.
Ne, am 11.11.
Das Ding ist, du gibst der Familie dann die Energie und hier, wie müde.
Hier ist nichts mehr übrig.
Hier ist nichts mehr übrig. Ja. Ne? Du wirkst wie so eine Hülle.
Dabei seid ihr ja auch wie eine Familie für mich.
Genau.
Das ist nett.
Jetzt werd aber bitte du nicht hier noch moralinsauer.
Bucky, wie geht's dir? Alles gut?
Mir geht's hervorragend.
Du hast alles überstanden im Kraichgau.
Es war schön. Ich war im Kraichgau, ich war in Mannheim und gestern habe ich mir hier...
Hast du übernachtet dann zwischen Mannheim und...
ja, ich habe in Mannheim übernachtet.
Wo denn?
Ja, im Hotel Niu.
Gut?
Ja, das war okay, gut. Ja,
ich war mit Bakic mal nach einem Spiel in Halle, mussten wir, glaube ich, nach Mannheim und haben in Eisenach zwischen übernachtet.
Wir waren in Jena.
Jena, genau, ja. Genau. Da bin ich zu Fuß irgendwie von dem Bahnhof 4 Kilometer gelaufen, weil irgendwelche Leute die Strecke lahmgelegt hatten. Und in Eisenach, das war, glaube ich, das kann man so sagen, das schlechteste Hotel, in dem ich jemals übernachtet habe. Hat aber, glaube ich, nur 48 Euro gekostet oder was.
Also, jetzt wären wir noch 48.
Aber Eisenach ist eine Reise wert, muss man ganz klar sagen.
Wo wir schon dabei sind, ich glaube, Energie Cottbus ist gerade angekommen zu Hause, ne?
Ja, Pele sitzt hoffentlich in der Sauna. Da hat er sich, glaube ich, am meisten drauf gefreut.
Aufguss, was hattest du gesagt? Eukalyptus.
Eukalyptus,
oder was?
Genau. Ja. Ja.
Und vielleicht dann noch ein Bananenweizen. Zum Reinkommen.
Genau, ja. Also.
Also, wir waren auch gerade in der Sauna. Aufguss Moralinsäure.
Genau.
Und jetzt die beste Folge aller Zeiten.
Bevor wir in Agonie verfallen.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen zu Folge 92 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, live aus den Bakic-Studios in Köln-Mitte. Alle 4 Protagonisten sitzen am Tisch. Zuallererst die Stilikone von 4:3 als einziger mit Anzug auf der Weihnachtsfeier letzte Woche. Dabei hat er lieber Hugo als Boss. Der Andi Hunkemöller von 4:3, unser Karl Lagerfeld-Webel, Thomas Wagner.
Moin Moin!
Der nächste trägt Calvin Klein in groß, als Kommentator immer mit dem Dior-Schrei auf den Lippen. Lieblingsmarke, Empörung und ermahn ihn, lacoste es, was es wolle. Hier ist Christian Straßburger.
Hallo.
Und der nächste trägt das Slim Fit und ist schlimm fit wegen Dolce und Banana. Der Mann mit Esprit ist hier Louis Vuitton angebend. Yannick Bakic.
Das ist stark.
Mein Name ist Tobi Schäfer und wir sind noch nicht durch mit dem Intro, mit der Einleitung in diese Sendung, denn könnt ihr euch daran erinnern, dass wir irgendwann mal gesagt haben, unser Intro ist ein bisschen verstaubt?
Nee, das haben wir nicht gesagt, nee. Das haben die Zuhörerinnen gesagt.
Ich finde das einfach geil.
Das stimmt, ich finde es auch geil, aber das hat natürlich eine Band auf den Plan gerufen.
Helmut Zerlett und Band.
Die wir sehr gut kennen, unsere Freunde aus Saarbrücken, die Band Scharfer Senf. Wir erinnern uns sehr gerne an sie wegen der ganzen Pokalsongs, die sie damals gemacht haben. Dann haben sie auch damals zu für Veggie mal so einen Song gemacht, ne? Kann das sein?
Ja,
ja.
So ein KI-Song war das,
genau,
ne?
Ja. Und die lassen sich natürlich nicht zweimal bitten, wenn es darum geht, für uns ein Intro zu machen.
Haben die nicht auch da den Fuckert der Woche? Haben die
den Fuckert der Woche haben sie natürlich auch gemacht.
Ja. Wahnsinn. Im Prinzip, ohne sie wären wir nichts.
Als kleine Zugabe, wir werden natürlich irgendwann auch nochmal ein offizielles neues Intro bekommen von unserem eigentlichen Arbeitgeber von Magenta Sport.
Ich habe gehört, zur 100. Folge soll es das geben.
Ah, jetzt hast du aber schon die Überraschung verraten.
Boah, das heißt Überraschung.
Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall wollen wir aber natürlich auch Scharfer Senf mal hören, was denn Ihr Vorschlag ist für ein neues Intro für unseren Podcast. Seid ihr bereit?
Ja, ich bin sehr gespannt.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Herzlich willkommen bei Magenta Sport.
Das ist passiert in Liga 3.
Bitte hier 15 aufs Parkett.
Dankeschön, lieber Fußballgott.
Das Ganze hat eine Menge Tradition.
Das wird sensationell.
Heute wird er wieder 4:3 nehmen.
Hier ist 4:3.
Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Ey, das ist geil.
Hat schon was von Abendshow, ne?
Das ist ja genau wie Late Night.
Hat was von Rap, genau.
Das ist wie Late Night. Ey, das
geil.
Ist geil. Das richtig hat mir gut. Sehr gut gefallen.
Es gibt auch noch ein Outro, das hören wir dann am Ende dieser Episode als kleiner Dranbleib-Impuls.
Ich werde es dann nicht mehr hören, ich muss ja wieder nach München.
Ja, du kannst ja dann zeitversetzt anhören.
Genau.
Machst du ja auch, hörst jede Folge immer nochmal an. Ne?
Ja, klar. Ja.
Immer. Zweimal.
Jeden Podcast, den ich mache, höre ich mir an.
Auf sechsfacher Geschwindigkeit.
Also vielen Dank an unsere Freunde von Scharfer Senf aus Saarbrücken. Wir werden das vielleicht hier und da doch nochmal wieder anwenden, wenn uns nach Showtreppe zumute ist.
Am Ende, das ist ja wie so ein Überbrückungsjingle, ne? Und jetzt reden wir über keine. Das ist schön gemacht. Toll.
Ja. Ja. Der Zeitdruck ist groß, wir haben viel vor. Wir haben einen Gast, der gleich dazukommt. Veggy muss weg. Das heißt, wir wollen gar nicht lange warten, um über das erste Thema zu sprechen. Und das ist das Frischeste von gestern Abend. Das Spitzenspiel in Essen gewinnt Energie Cottbus mit 3:2, ist neuer Tabellenführer der dritten Liga. Und die Tabellenspitze sieht jetzt wahnsinnig spannend aus. 3 Teams mit 29 Punkten. Cottbus, Duisburg, Osnabrück. Die Tordifferenz +9, +9, +8. Wenn jetzt nur noch ein Spieltag zu spielen wäre, boah. Wahnsinn.
Ein Gänsehautfinale, aber man muss sagen, das war gestern Werbung für die dritte Liga, das sagt man ja immer so schön, aber es war auch wirklich so. Also wer da zugeschaut hat, wie zum Beispiel Yannick Bakic, der mir das ja auch geschrieben hat, danach musst du einfach Fan sein dieser Liga. Du hast da die 18.000 an der Hafenstraße, geile Stimmung, geiles Spiel, die Intensität war glaube ich über 96 Minuten da. Dann ein Spielfilm, das hätte ja auch anders ausgehen können. Also ich sag mal so, Cottbus hatte vor allen Dingen die Eiseskälte vorm Tor. Die haben den Eisvogel Ziyechi, 6. Elfmetertreffer für ihn. Der 10. Elfmeter gegen Rot-Weiß Essen, was mir Yannick Bakic während der Show geschrieben hat. Das ist natürlich auch unfassbar. Und ich glaube, was hat er jetzt? 10 Saisontore, ne? CRG 5 Vorlagen oder 6 sogar. Also
auf jeden
jetzt
Fall
mittlerweile.
Topscorer der Liga, glaube
absoluter
ich,
ne? Topscorer. Es war ein herrlicher Fußballabend.
Wir können ja mal jemanden fragen, der dabei war, der auf dem Platz stand, wie er das denn fand. Jetzt hast du gerade die Laune runtergezogen mit den 10 Elfmeter-Gegentoren, aber er hat natürlich trotzdem nicht abgesagt und ist heute unser Gast hier im Podcast. Der Torwart von Rot-Weiß Essen, Jakob Golz, ist in der Leitung. Jakob, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir grüßen dich.
Grüß euch. Morgen.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, nach einer Niederlage sich dann dahin zu setzen am nächsten Morgen. Wahrscheinlich freier Tag heute auch normalerweise, oder?
Nee, wir treffen uns um 14 Uhr zur Regeneration, kurzen Analyse und dann ist morgen frei.
Aber trotzdem so nach einer bitteren Pleite dann, ja, ist so ein typischer Montag wie für jeden anderen Arbeitnehmer auch, ne?
Ja, hätte schöner ausgehen können. Jeder Fußballer kennt es, glaube ich, nach Niederlagen. Es ist der Tag danach nicht so schön, aber... gehört dazu, kann ich leider jedes Spiel gewinnen, war auf mehr drin gestern, ich glaube Cottbus hat gezeigt, wie eine Spitzenmannschaft am Ende spielt, uns bestraft hat, gehört dazu.
Jakob, du bist ja anerkanntermaßen einer der besten, wenn nicht vielleicht der beste Keeper dieser Liga. Wenn man hinten drin steht und ihr hattet ja nachher noch Chancen, vor allen Dingen auch nach dem 2-1, das war ja, Strassi hat gesagt, Scheibenschießen, dann hinten raus war ja eigentlich auch noch ein Punkt drin. Man muss ja auch sagen, dein Gegenüber hat gestern überragend gehalten. Sehr spektakuläre Szenen. Wenn du das dann siehst von der Gegenseite, ist das so ein Ding, wo man das natürlich auch anerkennt vom Kollegen und denkt, oh, der hat heute einfach den Touch, der kommt an die Bälle einfach ran.
Ja, es gibt in der Liga viele Superkeeper. Marius von gestern auch gezeigt, dass er ein richtig guter ist. Hat Energie im Spiel gehalten. In den wichtigen Szenen war er da in der Druckphase, wo wir das 2-1 machen, hat er ein paar super gehalten. Dann haben sie halt mit dem 3-1 das gemacht, wieder uns richtig wehgetan. Und am Ende hat er auch wieder nochmal ein paar rausgeholt. Also haben sie auch das Quäntchen Glück im Torwart gestern gehabt, aber das brauchst du in der Liga auch, weil das sind enge Spiele und da entscheiden teilweise Kleinigkeiten und muss man einfach anerkennen, hat dann einen super Job gemacht.
Ein paar kritische Sachen muss man ja mal ansprechen. Also erstmal 10 Elfmeter gegen sich am 15. Spieltag, Jakob. Ich glaube, ihr habt da auch sicherlich mehrfach schon drüber gesprochen. Das ist ja irgendwann dann kein Pech mehr, oder?
Ja, ich glaube, in meiner ganzen Karriere hatte ich noch nicht so viele Elfmeter wie in dieser Saison bisher nach 15 Spieltagen. Ich fand, einige waren dabei, die man auf jeden Fall geben kann. Also wir haben uns auch wirklich manchmal echt teilweise dumm angestellt, Elfmeter, die nicht nötig waren. Ein paar dabei, wo man diskutieren kann, aber in der Summe ist es einfach viel zu viel und haben uns einige Punkte gekostet, die natürlich auf Strecke wehtun. Also wenn du auf Strecke oben bleibst, wenn du die Statistik so weitergehst über die Saison, dann kommen da noch einige dazu. Ich hoffe, es ändert sich mal. Aber natürlich kannst du, wenn du in der Summe so viel Fehler dann machst, das kostet halt Punkte.
Wie sehr ärgert denn das dich persönlich, weil es ja auch so ein bisschen deine Quote kaputt macht, denn bei einem Elfmeter kannst du als Torwart eigentlich nicht viel machen. Du hast in der letzten Saison oder stehst ja generell auch für häufig mal zu Null spielen und dann so ein Elfmeter macht einem so ein bisschen die Statistik kaputt. Nervt dich das dann tatsächlich auch ein bisschen?
Ja, ich dachte so nach dem fünften, sechsten, dass er irgendwann mal aufhört, aber es hört irgendwie aktuell nicht auf. Es ist Wahnsinn. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mal so einen Strich drunter ziehen können. Jedes Mal, wenn er dann auf den Punkt zeigt, da denkst du wirklich, bist du wie im falschen Film. Aber klar, an der Quote vom gehaltenen Elfmeter würde ich auch gerne arbeiten. Ich glaube, das war jetzt 1 aus 10 gehalten, das geht auch besser. Aber am liebsten würde ich mich über andere Dinge als über Elfmeter unterhalten, sondern über sonstige Defensivarbeiten, zu Null spielen, du hast es eben gesagt. Das kriegen wir in der Saison zu wenig hin. Ich glaube, es waren 2 Mal jetzt. Um oben mitzuspielen, brauchst du einfach eine höhere Zahl von zu Null spielen, weil wir haben es gezeigt, dass wir immer Tore schießen können. Und mathematisch macht es ja Sinn, wenn du keinen kriegst und mindestens einen schießt, gewinnst im Spiel.
Deswegen bist du hier. Leistungskurs Mathe.
Deshalb müssen wir daran arbeiten.
Also was mein Gefühl gestern war, das war ja gestern die ganz, ganz große Chance für RWE, auf Platz 1 sogar zu springen mit einem hohen Sieg. Ich habe so das Gefühl in dieser Saison, RWE tut sich extrem schwer, dauerhaft konstant gut zu sein, ganz oben zu sein. Ich will jetzt gar nicht meckern oder so. Ne? Es gibt andere Mannschaften in der Liga, die haben ganz viel größere Probleme wie Saarbrücken oder Top-Teams, die größere Probleme haben. Aber was fehlt der Mannschaft von RWE, um einfach der Liga mal zu zeigen, ey, wir sind so stark, wir können jeden schlagen, wir können auf Platz 1 stehen, wir können sogar aufsteigen?
Ja, wie du es gesagt hast, die Konstanz ist entscheidend. Wir hatten viele wechselhafte Spiele, wo wir gewonnen haben, dann wieder verloren, gewonnen, verloren. Das reicht dann im Schnitt so, um im Mittelfeld oben vielleicht dran zu sein, aber nicht konstant oben zu sein. Ich meine, aber am Ende des Tages sind es jetzt sogar nur 3 Punkte, die zu uns zu Platz 1 trennen und wir haben noch so wirklich das Gefühl auch, dass noch mehr drin ist. Ist ja, wenn man eigentlich drüber nachdenkt, echt gut, dass wir, sag ich mal, da jetzt stehen und sagen, okay, es ist noch Luft nach oben, es geht noch mehr. Es wäre ja blöd, wenn wir jetzt eher drüber reden, wir spielen am Maximum und sind 3 Punkte hinten dran. Von daher, wir müssen einfach, eigentlich ist es, wie eben schon gesagt, wieder mehr dahin kommen, dass wir die Null verteidigen. Das haben wir vor allem in der Rückrunde im letzten Jahr super gemacht, haben wir alles reingehauen in jeden Zweikampf und haben wirklich das Tor verteidigt und ist uns dann gelungen, haben eine super Rückrunde gespielt. Wenn wir da wieder hinkommen, was wir auch in dieser Saison in den Spielen, die wir gewonnen haben, echt gezeigt haben, aber dann halt die angesprochene Konstanz, wenn wir das reinkriegen, dann bin ich auch überzeugt, dass wir weiter die Punkte holen und oben dran bleiben.
Aber wenn du das sagst mit Tor verteidigen, wie verrückt wirst du dann, wenn du das 0-2 siehst, Butler? Ich meine, das lernt man ja, glaube ich, schon in der Kreisklasse, oder? Der Schiedsrichter entscheidet, ob Bälle draußen sind oder nicht. Brumme lamentiert, guckt noch den Assistenten an und in der Zeit ist Butler schon 20 Meter weitergelaufen. Also das sind doch so Dinge, da musst du doch, wie sagt man so schön, online bleiben, oder? Das darf dir doch nicht passieren, oder?
Ja, ich habe erst die Aktion jetzt gar nicht im Nachhinein nochmal gesehen, aber ich glaube, das entsteht aus unserem Einwurf vorne, der dann noch ein bisschen gefährlich wird und dann kommt ein langer Ball und Brumme bleibt natürlich stehen, der darf auf keinen Fall da sich beschweren und nicht weiterlaufen. Der muss natürlich da im Vorsprint hinterherlaufen, aber ich glaube, es war auch noch vom Gefühl her, die ganze Hälfte war frei. Also unsere Restverteidigung in der Situation war leider katastrophal. Und so ein Tor darfst du nicht kassieren und vor allem, wenn du 1-0 hinten liegst mit so einem 2-0, das tut weh. Es war einfach, wie eben schon gesagt, in den richtigen Momenten war Cottbus gestern da und hat uns wehgetan. Und solche Fehler dürfen uns nicht passieren.
Richtige Momente finde ich insofern auch interessant. Letztes Jahr in der Rückrunde war es eigentlich jedes Spiel, hattest du diesen Megadruck, du darfst nicht verlieren, sonst kann die Lücke zu groß werden. Jetzt habt ihr Anfang der Saison, ihr habt eigentlich konstant gepunktet, deshalb seid ihr da, wo ihr seid. Dieser letzte Schritt auch von der Birne her, okay, da kommt ein Konkurrent, den schlagen wir jetzt, dann haben wir ein Statement. Wir haben gerade ja schon rausgearbeitet, zu viele Fehler, Elfmeter, leichtsinnig beim 0-2. Ist das der letzte Reifeprozess, den es dann noch braucht?
Ja, es ist gut möglich, dass es so ist. Wir müssen halt gucken und das habt ihr ja auch schon oft gesagt hier im Podcast. Ich war ja auch häufiger mal zu.
Gut, guter Mann.
dass aber vor allem die Saison am Ende in den letzten ein, zwei Monaten entschieden wird, dass du da dran bist. So, jetzt natürlich brauchst du das Fundament, um oben dran zu bleiben, aber die entscheidenden Monate oder Wochen, die sind am Ende. Und wenn du da hinkommst oder wir als Mannschaft hinkommen, die Geschlossenheit bringen, um die Fehler halt nicht zu machen. Und wenn wir da halt da sind, dann entscheidet sich, ob wir als Team so weit sind, um da oben dran zu bleiben und um die Plätze im Aufstieg zu kämpfen. Aber jetzt ist es noch zu früh. Klar, du willst gegen jeden gewinnen, keine Frage. Habt aber auch schon oft genug gesagt in der Liga, die ist Wahnsinn, da gewinnst du gegen manche, wo du denkst, oder gegen die Top-Teams oder verlierst dann gegen, das war ja auch in der Vergangenheit häufiger unser Problem, dass wir gegen die guten Mannschaften immer relativ gut aussahen und dann echt Punkte gegen Mannschaften, die unten stehen, liegen lassen haben. Ich glaube, da müssen wir auch dran arbeiten. Da haben wir jetzt auch beim zweiten Spieltag in Havelse Punkte liegen gelassen. Ich glaube, auf Strecke sind das Punkte, die uns dann fehlen.
Ist das vielleicht sogar ein Vorteil, jetzt nicht Tabellenführer zu sein, so aus psychologischer Sicht? Weil ja, du weißt ja, wie es ist im Essen, dann rasten alle aus. Du hast den medialen Druck dann erstmal nicht.
Ja, ihr kennt ja auch die Traditionsvereine, das ist natürlich immer was Besonderes und jetzt im vierten Jahr in der dritten Liga sind natürlich auch vor allem nach so einer guten Rückrunde die Ansprüche andere. Also ich sage mal, in der Rückrunde ging es wirklich nur um den Klassenerhalt. Das ist jetzt natürlich in der Ausgangslage, jetzt ist es was anderes. Die Fans erwarten auch was anderes, nicht, dass wir um Abstieg spielen, ist ja keine Frage. Und deswegen ist es auch, glaube ich, nicht so schlecht, in dieser Lauerstellung zu sein, wenn du jetzt als Herbstmeister in die Hinterwinterpause gehst. Gut, da hätten wir auch nichts gegen, glaube ich, gar keine Frage. Aber natürlich ist es dann ein anderer Druck. Du hast noch mehr zu verlieren. Aber ja, klar, beschwerst du dich nicht, wenn du oben stehst. Aber ich glaube, wir können von der Position, wo wir sind, jetzt gut Druck machen. Und dann, wie eben schon gesagt, in den entscheidenden Wochen der Saison müssen wir da sein.
Jetzt mal weg dann von gestern. Veggie hat es ja schon gesagt und das kann man ja, wenn man sich die Liga so ganz genau anschaut, auch genauso sagen, du bist einer der besten Torhüter dieser Liga. Salopp gefragt, wie lange machst du das noch mit? Dritte Liga, weil irgendwann kann ich mir vorstellen, habt ihr auch schon in der Family besprochen. Ich meine, dein Papa weiß, ein Lied zu singen von Bundesliga und Co., dass dann irgendwie mal der nächste Schritt kommen muss. Oder siehst du das anders?
Oder müssen wir dafür einen Zweitliga-Podcast dann ins Leben rufen?
Ja, wenn man eine Liga höher geht, dann spielt man nicht mehr bei Magenta Sport. Ne? Das ist ja eine Frage, die muss man abwägen. Ne? Nein, klar, also jeder Fußballer ist ambitioniert. Ich bin auch ehrgeizig, möchte so hoch spielen wie möglich, gar keine Frage. Bin jetzt 7 Jahre hier in Essen oder im siebten Jahr, sechs ganze Jahre gespielt. Ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. Ist eine ganz andere Kultur als in Hamburg, sage ich mal. Es ist schon nochmal was anderes, aber habe mich sehr gut eingelebt. Aber klar, das Traumszenario ist natürlich, mit RWE eine Liga höher zu gehen, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages muss man schauen, was die sportlichen Möglichkeiten sind. Ich hab's auch schon häufiger gesagt, es macht für mich auch, also es muss passen, das Ganze. Ich möchte jetzt nicht überstürzen, irgendwo hinzugehen, um dann dazugenommen zu werden, sage ich in Anführungsstrichen. Und also als Torwart ist das Wichtigste zu spielen. So, das habe ich jetzt in der Vergangenheit wirklich gesehen. Man kommt über die Spielpraxis, die Erfahrung und wenn es hochgehen soll, natürlich, gar keine Frage, da ist es ein Traum, nochmal mindestens eine Liga höher zu gehen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann möchte man die natürlich nutzen, aber im Fußball ist es so schnelllebig, da macht es keinen Sinn, jetzt über Transfers oder sonst was zu sprechen. Deshalb bin ich da ganz entspannt.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Daniel Heuer-Fernandes spielt ja eine super Saison, ist 33, du bist 6 Jahre jünger. Also dann machst du jetzt den Zwischenschritt in der zweiten Liga und dann gehst du endlich zurück zu unserem HSV.
Ja, also HSV ist mein Herzensverein, gar keine Frage. Hab da die ganze Jugend gespielt. Aber über zukünftige Transfers zu sprechen, ist noch ein bisschen zu spekulativ, oder?
Aber wenn, dann machst du es bei uns, ne?
Wenn bei euch, wenn, sage ich es euch.
Stimmt es eigentlich, dass du damals, du warst ja früher Stürmer, wenn ich es richtig gelesen habe, und dass du das Probetraining beim HSV nicht geschafft hast? Als Stürmer wurde es dann aber als Torhüter genommen.
Ja, ich bin bis ich 8 Jahre war, haben wir in Freiburg gewohnt. Dann sind wir, als dann mein Papa nach Hannover gegangen ist, sind wir mit der Familie nach Hamburg gezogen, wieder zurück. Und dann haben wir erstmal geguckt, ja, wo ich da Fußball spiele. Dann bin ich als Feldspieler mit, ja, 8, 9. Haben wir es da probiert, hat es dann nicht gereicht scheinbar. Und dann bin ich zum SC Alstertal Langhorn gegangen. Hab da auch nochmal kurz im Feld gespielt. Und dann ein Jahr später bin ich zu Eintracht Norderstedt gegangen. Habe da mich dann sogar auch halt am Anfang als Feldspieler, dann war der Torwart mal verletzt oder krank im Training, habe mich dann da reingestellt und irgendwie bin ich dann drin geblieben und dann ein Jahr später bin ich dann zur U12 zum HSV gegangen und in der U17 habe ich nochmal, weil wirklich Personalnot war und alle krank und verletzt waren, habe ich dann im Pokal und im Testspiel dreimal im Feld gespielt, im Sturm, aber auch 3 Tore gemacht, das ist eine gute Quote sogar. aber ja, am Ende fühle ich mich doch ein Tick wohler im Tor.
Die Chance von Mause, hätte sie die gemacht in der ersten Hälfte?
Ich glaube, ich hätte das Sprintduell verloren. Ich glaube, so weit wäre ich gar nicht gekommen nach vorne. Ich muss die Bälle schon in der Box kriegen.
Bevor wir noch eine kleine Überraschung für dich haben, wollen wir dich erstmal nochmal loben. Haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gemacht, denn du bist einer von wenigen Torhütern, die beim Outfit manchmal ja eine richtig gute Wahl treffen und zwar eine unterschiedliche Farbe haben im Trikot und in der Hose. Das gibt es heutzutage ja kaum noch. Du hast manchmal, das ist dann, glaube ich, oben blau, die Hose gelb oder andersrum. Das sind, glaube ich, die Essener Stadtfarben auch.
Genau, genau.
Ist das ein Thema für dich? Ist das wichtig, Outfit, oder ist dir das eigentlich total egal und dir legt es einer hin und dann ziehst du es an?
Ja, also in dem Sinne teilweise, in dem Outfit habe ich gar keine Wahl. Wenn das vorgegeben wird, dann muss ich es tragen. Ist mir am Ende auch wirklich teilweise egal, wie ich aussehe. Hauptsache, ich kann gut spielen und fühl mich vernünftig. Deswegen, ja, in den Wintermonaten muss man sich auch mal dicker anziehen. Es gibt ja auch welche, die, oder gestern war es ja auch eisig kalt im Stadion, obwohl es dann doch im Spiel noch überraschend gut ist. Im Spiel spürt man die Kälte manchmal nicht so, als wenn man auf der Tribüne sitzt, weil man sich auch natürlich ein bisschen bewegt, keine Frage. Aber mir ist es am Ende egal, wie ich aussehe. Hauptsache, ich kann Fußball spielen.
Und hast du noch Kontakt zu Amara Kondé?
Teilweise ja. Nicht mehr so viel natürlich wie früher. Haben uns hier sehr gut verstanden. War ein guter Freund oder ist ein guter Freund von mir. Aber ja, der macht seinen Weg in der zweiten Liga und ich glaube, die Jungs sind da sehr erfolgreich.
Ja, ihr habt in der Regionalliga in Essen zusammengespielt und jetzt ist er in Elversberg und er hat uns eine Sprachnachricht für dich geschickt und die hören wir uns mal an.
Hallöchen, mein Freund der Sonne, Goldseed Boy, Mad Cop, Krake. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich sehe ja, du rasierst, sitzt jetzt hier mit den Kollegen im Podcast. Als Kapitän, unfassbar, dass du Kapitän geworden bist. Also, holla die Waldfee. Wäre bei mir in 10 Jahren nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz, machst du gut. Ja, ich habe mal eine interessante Frage. Erzähl den Kollegen doch mal, wie der Name Mad Cop entstanden ist, wie sich dieser Name etabliert hat. Damals in unserer Essener Zeit. Wieso, weshalb, warum? Warum jetzt heute noch unter meinen Kollegen der Name Mad Cop wirklich große, große Wellen schlägt? Ich wünsche dir noch viel Spaß und ganz viel Spaß beim Erklären.
Ja, das wollen wir zum Schluss jetzt aber auch noch wissen.
Also der ist aber endgechillt hier. Ne?
Ah, ist Amara, der hat die Ruhe weg.
Also Mad Cop. Woher kommt der Name?
Ja, erstmal, glaube ich, hat er da mit dem Kapitänsamt ein bisschen was verwechselt. ja. Ich war ja Vizekapitän die letzten Jahre. Ich glaube, da hat er ein bisschen was falsch aufgefasst. Aber habt ihr ja gemerkt in der Sprachnachricht, der ist immer tiefenentspannt. Da gehen vielleicht auch ein paar Informationen flöten. Naja, Mara ist ein super Typ. Verstehe mich sehr gut mit ihm. Und ja, der Name... Ja, ich glaube, ich habe, das ist besser geworden, aber ich hatte vor allem in der Vergangenheit immer eine sehr kurze Zündschnur. Vor allem im Training auch leicht zu provozieren, aber provoziere auch gerne im Training. Und da ist mir dann auch mal passiert, in einer Torschussform haben wir 2 Tore gehabt. Ich war in dem einen und da war die ältere Mannschaft, wir haben jung gegen alt gespielt. Damals war ich noch jung, ist jetzt nicht mehr so. Und war da am Tor und die haben mich ja nicht verarscht, aber die Jungs haben sehr schnell geschossen, so Anspielschuss, ich lag noch am Boden, haben sie wieder geschossen und da ist dann bei mir die Zündschnur durchgegangen, habe ich den Ball aus dem Tor genommen und in die Menge von den Jungs ein Zeitkick-Wolle komplett Vollspann reingehämmert. Habe da auch leider Dennis Grode damals voll an der Brust getroffen, unser damaliger Kapitän. Also habe da eine kurze Zündschnur gehabt, aber wie gesagt, das hat sich gebessert und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Amar und ich haben sehr gerne getrash-talkt, macht dann aber auch Spaß. Ist ja keine Frage, dass das dann natürlich nur Spaß ist in einem gewissen Rahmen. Hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt bei uns. Er hat dann auch immer ein paar Insta-Stories damals gemacht und immer mit Madcop. Also es hat sich so ein bisschen durchgezogen.
Schöne Geschichte.
Ja, aber wird man dann auch nicht mehr so richtig los, so ein Spitznamen, ne? Das bleibt für immer. Jakob, vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken die Daumen für eine erfolgreiche restliche Saison. Samstag geht's nach Saarbrücken. Danke. Da sehen wir uns.
So ein klasse Duell. Wunderbar. Und ich weiß jetzt schon den Folgentitel. Morgenstund hat Golds im Mund. Ha?
Hast hier was Schönes ausgedacht.
Ja, ist mir gerade, oder?
Golds vor der Hütte.
Oder so. Oder so, was möchtest du, eins oder zwei?
Nee, zwei ist viel besser. Das erste ist mir zu moralinsauer.
Jakob, vielen Dank. Liebe Grüße nach Essen. Bis bald.
Danke, liebe danke Grüße. Und tschüss. Danke ciao. Für die Einladung. Ciao.
Gerne. Ciao.
Golds vor der Hütte. Weltklasse.
Ja, in Sachen Zündschnur kann er sich bei Amara Condé ein bisschen was abgucken, glaube ich.
Ja, herrlich.
Schön, der hat die Ruhe weg.
In Elversberg.
Ja, aber Essen nach wie vor im Aufstiegsrennen mit dabei. 3 Punkte sind sie hinter der Spitze. Das kann was werden in dieser Saison. Über Cottbus müssen wir natürlich noch reden, die jetzt neuer Tabellenführer sind, direkt zurückgefahren sind in die Sauna, in die neue Saunalandschaft gegangen sind, morgens um 7 nach dem Auslaufen. Und Pele Wollitz hat gesagt, ja, Moment mal, jetzt sind wir zwar Tabellenführer, aber so ein bisschen was fehlt uns schon noch für einen Aufstiegskandidaten.
Aber er hat schon aber auch gesagt, er hat gar nichts dagegen, oben zu stehen. Und er redet auch gern darüber. Also sie machen es irgendwie ganz gut. Einerseits so ein Stück weit Understatement. Und klar ist, wenn das 3-3 gestern fällt, ist es wahrscheinlich am Ende auch das verdiente Ergebnis. Aber sie hatten gestern, finde ich, schon ein paar Spieler dabei. Ich habe ja auch Pele gefragt, wenn er rausheben würde. Funk wurde ja gerade schon von Jakob Golds gelobt. Manu King, Königreich.
König hinten. Manu der Erste, ja,
ganz
absolut.
Stark. Butler, was der marschiert ist. Dann Zigerzi. Thiele kommt rein, der rennt in 5 Mann rein. Also wie die sich da reingeschmissen haben und auch gerade so, also beim 2-1 war ich mir sicher, sie können das Spiel nicht gewinnen. Das war ja, die hatten ja in 5 Minuten, hatte Essen ja 7-8 gefühlt Top-Chancen oder Hochkaräter. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass die letzte Saison ist definitiv komplett abgehakt und jetzt nach 2 Niederlagen so zurückzukommen, ein gewisser Reifeprozess ist da und ich erkenne auf jeden Fall eine Mannschaft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Cottbus der Aufstiegsfavorit ist, aber das war gestern schon echt so eine richtig geile Abwehrschlacht und das bringt dir auch was, wenn du den Bus nach Hause fährst und das Ding gezogen hast. Das war geil.
Das habe ich mir gestern auch gedacht bei der Übertragung. Du hast Mannschaft gesagt. Ihr habt es auch manchmal im Kommentar erwähnt. Man hat sich immer ein Bild gesehen, weil wir auch so wenig Kameras haben, aber die Bank hat ja anscheinend extrem mitgefiebert. Jeder gibt da Anweisungen und das hat man auch auf dem Platz gesehen. Die arbeiten zusammen als Gruppe und das ist ja so das größte Faustpfand, was du haben kannst in Cottbus. Dazu müssen wir nicht drum rumreden. Cigerci ist der Unterschiedsspieler, ne? Die Offensive wird getragen von dem.
Das muss man schon Weltklasse sagen. Also das ist echt unfassbar.
Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt, die sind ein Stück weit abhängig von dem vielleicht. Ich will gar nicht sagen, dass das nur die Lösung A ist im Sturm, aber wenn du so einen Spieler hast, ist ja logisch, dass du dann vieles auf den aufbaust. Ne? Du hast einen treffsicheren Stürmer vorne mit Engelhardt, der funktioniert. Man darf ja nicht vergessen, Bethke ist ja verletzt, Funk ist ja eigentlich nur dazugeholt worden. Ne? Also die haben da schon ziemlich gut gearbeitet. Also alle möglichen Zutaten für einen möglichen Aufstieg.
Und es ist wieder mal zu sehen, das ist ja das, was bei einigen Aufstiegsfavoriten nicht funktioniert, diese Gruppe hat ja einen guten Dompteur mit Pele Wollitz, der jetzt auch unter der Woche langfristig verlängert hat, ich sag mal bis 2035 oder was auch immer, das passt wie Arsch auf Eimer und der liebt Energie Cottbus, der liebt seine Jungs, die Jungs lieben ihn und das ist irgendwie, keine Ahnung, gestern
dieses Bild gestern, wie er nach dem Spiel direkt in die Kurve sich feiern hat lassen, mit schön auf die Brust geschlagen.
Hat das Wappen noch geküsst und dann ihm glaubst es ja auch.
Eigentlich ist es ja unsympathisch, wenn der Trainer erstmal vorweg geht in die Kurve und sich alleine feiern lässt.
Aber er war ja gestern,
aber irgendwie passt es.
Aber während dem Spiel war er ja gestern der ruhigste auf der Bank. Er wollte sich ja nicht mit den Essener Fans da auf der Haupttribüne anlegen. Ja. Er hat ein paar Mal mit dem Ball jongliert, da hast du es noch gesehen. Jetzt kann man einfach nur hoffen, das ist sicher mal ein anderes Thema, wir brauchen ja noch, haben ja noch andere Themen, dass da mit dem Stadion mal was passiert. Denn das muss ich ehrlich sagen, ohne da in der Staatskanzlei zu sitzen, während alle anderen Vereine aufrüsten, das Land Brandenburg lässt die Energie da schon, finde ich, ganz schön hängen im Moment.
Ja, kann man so sagen, ja.
Ja, das ist ja, ist das überhaupt noch Profifußball tauglich? Ich glaube nicht. Ne?
Also. Ja, es geht ja vor allen Dingen darum, die sitzen da in Potsdam schön 120 Kilometer entfernt, Hot Volley. Und ich meine, das ist ja ein Aushängeschild auch für das Bundesland. Das kann ich nicht verstehen.
Ja, also Cottbus ist sexy wie selten. Ja, immer wenn ich daran denke, denke ich an Jakobs Werbung, an deine Geschichten damals als junger Reporter, an Bojan Prasnica, an Mirjuta, an Piplica. Und jetzt die neue Mannschaft kann halt irgendwie neue Geschichte schreiben mit Pele Wollitz. Ich habe mich, das klar, wir gucken uns das neutral an, aber irgendwie kann man sich in die schon vergucken. Ne? Das ist schon irgendwie ein geiler Club, ein geiles Team. Und dann kommen da 1000 Leute mit, um 1000 Uhr, 1000 Kilometer, wo man natürlich auch mal fragen muss in Richtung DFB. Klar, es hatte auch Sicherheitsgründe und so weiter und so fort. Aber muss das sein am Sonntag 19.30 Uhr? Ich meine, wir nehmen es natürlich gerne auch als Magenta Sport. Ich fand das auch geil mit Flutlicht und so weiter und so fort. Aber beim nächsten Mal kann man es ja vielleicht mal ein bisschen anders regeln. Ich kann einfach nur sagen, Chapeau, Hut ab, toll.
Hat sich Pele Wollitz ja auch ein bisschen darüber beschwert, über dieses 19.30-Spiel am Sonntagabend. Vielleicht noch ein Satz zu seiner Vertragsverlängerung. Ist das nicht aber auch jetzt ein Signal dafür, dass es jetzt auch klappen muss mit dem Aufstieg? Also es war ja schon, eigentlich wollte er ja schon nicht mehr. Dann hat er in der letzten Saison dran geschnuppert und sich gedacht, nee, komm, dann hänge ich jetzt nochmal das Jahr dran, weil ich habe das Gefühl, wir können das schaffen. Und jetzt ist es ja nochmal so ein Ausrufezeichen dahinter. So nach dem Motto, ich will jetzt mit Energie nochmal in die zweite Liga.
Er hat gestern ja auch gesagt, er geht zur Not auch ins dritte Glied. Er will einfach nur, dass Energie Cottbus erfolgreich ist, ob mit ihm oder als vorderster Mann oder ohne ihn oder im Hintergrund oder wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen. Energie Cottbus aktuell kann keiner besser als Pele Wollitz. Ich denke, das ist die absolut richtige Entscheidung.
Ich glaube, es geht ihm gar nicht so sehr um den Aufstieg. Natürlich ist das schön, aber ich glaube, es geht ihm um viel mehr, um einfach das, was du gesagt hast, den Verein Cottbus nach vorne zu bringen.
Und das heißt mindestens dritte Liga.
Bleiben. Genau, ihm einfach da zu setteln, Minimum. Ich finde, er denkt ja auch immer weiter. Die haben ja zum Beispiel zwei Athletiktrainer im Staff, einfach um die ganze Fitness irgendwie gut zu kontrollieren. Es reicht nicht mehr einer in der dritten Liga. Er hat den Co-Trainer Tobias Röder, ja, der wurde ja auch verlängert. Ne? Also da kommen auch schon wieder Leute nach. Der denkt einfach so 3, 4, 5 Jahre im Voraus. Und das, finde ich, macht ihn aus. Und das, finde ich, ist auch super für den Verein und auch für die ganze Region dann halt da, dass da jemand ist, der einfach den Menschen da helfen möchte, einfach wieder auf die Fußballlandkarte zu kommen. Der hört nicht auf, bis das neue Stadion da steht.
Oder da zu bleiben.
Ja.
Wir sprechen über zwei Vereine, die gerne da stehen würden, wo Cottbus steht, nämlich die Münchner Löwen und Saarbrücken. Im direkten Duell am Wochenende gewinnen die Löwen mit 2-0. Und Oliver Forster, der Kommentator für Magenta Sport, der im Stadion für uns war, hat uns danach mit einer Sprachnachricht versorgt.
Also ich bin mir sicher, bei euch ist es wärmer als im Stadion an der Grünwalder Straße. War ein kalter Sieg für die Münchner Löwen. Hobbs hat ja früh getroffen nach der Einladung der Saarbrücker. Die Löwen insgesamt besser, mehr Torgelegenheiten, aber Saarbrücken, für mich ist das kein Krisenteam. Die haben ordentlich gespielt, hatten Pech, dass Rabihic keinen Elfer bekommen hatte. Das war eine ganz klare Sache da in der ersten Halbzeit. Mit zwei Händen da geschubst von Philipp Meyer, hatten dann auch Pech hinten raus, dass Pick nur den Pfosten getroffen hat und haben sich selber das Ei ins Nest gelegt, als es dann den Elfer gab da in der Nachspielzeit. Also insgesamt aber trotzdem, für mich ist da keine Krise zu spüren. Beim ersten FC Saarbrücken, auch wenn es jetzt 8 Spiele sind, die man sieglos ist. Klar wird natürlich in der Öffentlichkeit über Alois Schwarz diskutiert, aber wir alle wissen, da ist im Moment auch keine Kohle da bei Saarbrücken. Ich glaube, da muss man einfach mal noch ein paar Wochen abwarten. Und auf der anderen Seite bei den Löwen, ja, irgendwie zu Hause Glückseligkeit. Wahrscheinlich gibt es jetzt auswärts wieder auf die Fresse. Aber solange das zu Hause funktioniert, dann reicht es für einen Mittelfeldplatz. Mehr hat die Mannschaft im Moment gefühlt auch nicht drin, auch wenn es ordentlich war gestern.
Das sagt Oliver Forster über die Löwen und über Saarbrücken. Ich finde, bei Saarbrücken, wenn wir da mal mit anfangen, kann man sich streiten, ob das eine Krise ist oder nicht.
Das ist definitiv, ich schätze die Expertise, aber wenn du 8 Spiele mit dem Kader nicht gewinnst, dann ist es eine Krise. Ich weiß aber, was er meint, weil sie spielen eigentlich nie so schlecht, als wenn du sagen könntest, du hast gar keine Fantasie, wie sie da rauskommen können.
Es war auch gestern keine Niederlage, wo sie sich nicht gegen gestemmt haben. Die war auch gestern super viel Pech dabei, du kriegst den Elfmeter nicht. Das Gegentor ist einfach wieder ein individueller Fehler und dann läuft einfach so ein Spiel, wie es halt läuft.
Sie kriegen jetzt zum zweiten Mal hintereinander im Auswärtsspiel einen glasklaren Elfmeter nicht. In Aachen kriegen sie ihn auch nicht. Das ist schon, da kannst du auch schon dran verzweifeln, das muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja, es läuft alles gegen die, aber Oliver Forster hat es ja auch gesagt, in der Konstellation ist Saarbrücken ein absolutes Mittelfeldteam, werden da irgendwie sich einreihen, 10., 12., was auch immer, mit oben haben sie so nichts zu tun. Da fehlt einfach A, ein bisschen Glück natürlich, klar, und B, fehlt eine ganze Menge im Team, außerhalb des Teams, drumherum. Das ist Mittelmaß.
Was ich nicht verstehe, ist, wenn ich immer höre, aus finanziellen Gründen. Also nochmal, ich habe ja hier schon oft gesagt, ich hatte gedacht, das klappt mit Alois Schwarz. Ich habe mittlerweile große Zweifel, ob das in dieser Zusammenstellung so klappt. Aber wenn ich dann höre, wir können doch nichts mehr verändern, weil wir kein Geld mehr haben. Ich meine, die haben vor 3 Jahren im DFB-Pokal, ich weiß nicht, wie viel Kohle eingenommen. Oder sagt Ostermann, ich ziehe das Geld raus, wenn ich jetzt nicht dabei bleibe. Also ich finde das eine komische Gemengenlage, weil es kann meiner Meinung nach von dem, wie auch in den letzten Jahren, das Stadion ist immer voll. Wo ist denn die ganze Kohle? Also in die Infrastruktur ist es ja noch nicht gelaufen.
Nee, das nicht. Ne.
In Leona.
Aber wir spielen jetzt in diesem Jahr noch gegen Essen, Mannheim, Hoffenheim und Rostock. Also es kann sein, dass ja, der Rostock bis Ende des Jahres kein Spiel mehr gewinnt. Wird natürlich über Alois Schwarz nochmal diskutiert.
Sie hatten die Möglichkeit in der Länderspielpause, dieser neuralgische Zeitpunkt im Laufe einer Saison zu reagieren. Man hat es nicht gemacht und jetzt muss man...
Ja, aber wer soll denn da reagieren? Weiß da überhaupt irgendeiner, was der andere macht? Also wer soll da irgendwas reagieren?
Es gibt ja schon noch Leute, die über andere Personalien entscheiden. So.
Ja, aber die wissen auch, glaube ich, selber nicht, wo es mit denen hingeht. Also.
Ist ja okay, sie haben es nicht gemacht, aber jetzt müssen sie natürlich auch damit leben, oder sie müssen jetzt auch den langen Atem haben, Alois die Chance zu geben, jetzt bis zur Winterpause weiterzumachen. Aber dann, die Ziele werden wahrscheinlich verspielt werden jetzt in den nächsten Wochen.
Also der FCS-Stand jetzt wird mit dem Aufstieg überhaupt nichts zu tun haben. Überhaupt nichts. Sie haben mehr mit sich selber zu tun als mit dem Aufstieg.
Und die Löwen auch nicht, weil sie aktuell noch zu unkonstant sind. Heimspiele, da funktioniert es dann. Auswärts gab es dann diese Pleite in Regensburg zuletzt. Also sie sind schon sehr schwankend.
Und bemerkenswert, dass Niederlechner zum zweiten Mal auf der Bank sitzt bei Beginn. Ne? Also
ich, diesen Heimspielen bei den Löwen, ich weiß ja nicht. Also das gegen Duisburg war schon ziemlich viel Glück dabei. Da waren sie eigentlich auch nicht die bessere Mannschaft. Jetzt haben sie gegen ein wirklich kriselndes FCS gespielt mit einem positiven Spielverlauf.
Aber sie haben auch gegen Cottbus gewonnen, sie haben trotzdem die 3 Spiele gewonnen.
Cottbus war aber auch nach DFB-Pokal gegen Leipzig, da ist man natürlich auch so ein bisschen anders im Kopf bei Cottbus. Finde ich jetzt zum Beispiel. Also da war der Fokus von Cottbus sicherlich nicht auf dem Spiel am Samstag bei den Löwen, sondern eher auf Dienstag gegen RB Leipzig. Also es waren so 3 Gegner, die du auf dem Papier da sagst, boah krass. Geile Siege, aber wenn du mal ins Detail gehst, kannst du auch sagen, so, glücklich.
Ja, die Ausreißer nach unten, die sind halt einer Spitzenmannschaft nicht würdig, aber wir hatten es ja vorhin mit Jakob Golz, die dritte Liga, da, wie Frank Buschmann gesagt hat, sind am Ende hinten die Schweine fett. Also wenn die sich in einer, damals Osnabrück war 9. oder sowas und hat dann den Durchmarsch sozusagen gemacht und das traue ich den Löwen natürlich zu. Das Problem ist, dass in dem Moment, wo sie dann kommen, irgendwas passiert. Dann hat der Präsident irgendwelche Interviewideen und jetzt sind die Löwen nur noch mit so einem Scheiß in den Schlagzeilen. Ob der Bayern-Präsident den jetzt kennen muss oder nicht, natürlich ist das unglücklich und sowas. Aber irgendwie
unhöflich.
Unprofessionell, würde ich sagen. Aber dann zum Beispiel nachzutreten gegen ehemalige Angestellte, in dem Fall muss es ja dann um Dr. Christian Werner gegangen sein, was so Spieler angeht, wo ja sich dann sogar noch, und das passiert ja wirklich nicht oft, außer in Hoffenheim, dass sich Spielerberater melden und dann sagen, der erzählt da Quatsch. Das ist nie passiert in Sachen Dulic. Da muss ich mir dann schon sagen, müssen wir jetzt wirklich auch bei jedem Löwenpräsidenten über Eignung sprechen? Weil wenn es irgendwie keine Erfahrung oder Ahnung gibt, wie man auch im Präsidentenamt, in der Öffentlichkeit Interviews führt und so weiter und so fort, dann hol dir doch Berater. Dann mach doch irgendwie vorher mal, wie mache ich das, wie gebe ich dieses Interview, weil so ist es nur eins, es ist hochnotpeinlich und das ist wieder nicht würdig für diesen großen Club 60 München.
Aber die gewinnen jetzt in Ulm und die sind im Winter im Nahbereich, sage ich mal, wenn du zwischen 4 und 6 Punkte Rückstand zu Platz 3 hast, ist noch alles in Ordnung.
Ja.
Okay. Reden wir im Winter wieder.
Apropos Ulm, da begrüßen wir einen alten Bekannten zurück in der Liga. Der Rekordtrainer ist wieder da. Pavel Dotschev soll jetzt in Ulm das berühmte Ruder rumreißen. Im ersten Spiel gab es ein 1:2 gegen Havelse. Und der liebe Kollege Benny Zander erklärt uns mal, wie das war. Das Dotschev-Debüt in Ulm.
Liebe Podcast-Freunde, es ist schon wieder größtenteils Ruhe eingekehrt hier am Eilenriede-Stadion zu Hannover, wo vorhin der große Pavel Dotschev, der Rekordtrainer der dritten Liga, seine Rückkehr an die Seitenlinie gefeiert hat. Am Ende nicht feiern konnte, weil es eben kein erfolgreiches Comeback gewesen ist. Ich hatte die Gelegenheit, mit Pavel vor dem Spiel noch zu sprechen. Der wirkte sehr beseelt und glücklich, jetzt einfach nach fast einem Jahr wieder einen Verein zu haben. Es gab auch die, ich glaube, längste Platzbegehung, die ich jemals von einem Trainer überhaupt gesehen habe. Und das lag, glaube ich, nicht nur daran, dass der Rasen auch vor Anpfiff schon in einem miesen Zustand war, sondern auch, weil er einfach das alles mal wieder aufgesaugt hat und inhaliert hat und einfach happy ist, wieder an der Linie zu stehen. Das Spiel ging dann aus seiner Sicht und aus der Sicht der Ulmer zu Recht in die Hose. Man hat noch gut begonnen, trifft früh den Pfosten, hätte in Führung gehen können, aber nach 15 Minuten ebbt es dann immer mehr ab. Dann fängt man sich ein zu billiges Gegentor nach einer Ecke, in der zweiten Halbzeit noch eins nach einem Konter und ja, ist dann wieder in so einem Modus. Das ist alles nicht ansatzweise so desaströs gewesen wie vor der Länderspielpause, aber trotzdem auch zu wenig Aufbäumen, teilweise zu naiv in der Defensive. Also da hat Pavel schon noch eine Menge Aufgaben, die er irgendwie lösen muss mit dieser Mannschaft. Positiv aus Ulmer Sicht die Reaktion der Fans nach Abpfiff, als die Mannschaft in die Kurve kam. Die 400 mitgereisten Anhänger haben sie eher mit Applaus und mit aufmunternden Sprechchören verabschiedet, jetzt ins nächste schwere Spiel gegen 1860. Das Programm bis zur Winterpause hat es wirklich in sich. Da kommen auch noch Osnabrück und Essen. Also es könnten auch mit Pavel Dotschew an der Seitenlinie leider ja doch eher unangenehme Weihnachtstage werden für den SSV Ulm.
Ja, alles wunderbar zusammengefasst von Benny. Man merkt, er hat Ahnung, was Podcasts angeht. Und ich würde auch kein Untergangsszenario jetzt hier starten in Richtung Ulm. Es ist natürlich unglaublich bitter, dann in Havelse sozusagen, die jetzt auch noch nicht oft gewonnen haben.
Ja, erste Mal.
Ja, das ist dann ein bitterer Start, aber man sieht auch schon in der Aufstellung, dass Pavel Dotschew da jetzt erstmal stabilisiert. Das wird seine Zeit brauchen. Du guckst aber, du hast einen 18-jährigen, einen jungen Vater sozusagen hinten drin in der Innenverteidigung, weil einfach ja auch so viel weggebrochen ist an Verletzungen. Du musst dich irgendwie bis in die Winterpause retten und dann zwei, drei gute, sie haben ja jetzt einen neuen sportlichen Leiter, Transfers irgendwie hinbekommen, um dann in der Rückrunde, das gilt ja sowohl nicht nur für oben, sondern auch für unten, eine Serie zu starten. Ansonsten geht Ulm zurück in die Regionalliga, so ehrlich muss man sein.
Ich sage, es geht dieses Jahr schief. Alle so, Dotschew, super Ulm, die steigen ab. Also lege ich mich fast fest, das ist jetzt sehr früh und das ist, am Ende macht er eine Serie und die sagen alle, das ist Quatsch, was der erzählt hat. Aber einfach zu sagen, ja, die Mannschaft ist eigentlich zu gut und Pavel Dotschew ist ein Trainer, der eigentlich auch immer funktioniert nach einer kurzen Anlaufphase. Ich glaube, da ist zu viel kaputt irgendwie und ich empfinde Pavel Dotschew auch nicht als den klassischen Retter. Ich empfinde den, der kommt irgendwo hin, der nimmt die Leute mit und dann können die auch irgendwann mal gewinnen. Ich habe da ganz große Zweifel. Das ist alles zu schnell gegangen. Ich hab das gesagt. Da sind viele Sachen im Argen, die ich auch nochmal, müsste man ins Detail nochmal gehen, rund um diesen Brief und die Trainerentlassung, was da alles weg ist. Auch eine One-Man-Show von Thiele und dann doch wieder nicht. Also ich habe ganz große Zweifel, dass das einfach nur so, ja, Ulm hat eine gute Mannschaft, ist jetzt ein guter Stand, da kommen aus der zweiten Liga, Pavel Dotschew, dass das alleine reicht.
Ich sehe es also anders. Ich weiß nicht, ob es am Ende reicht oder nicht, aber ich finde erstmal der Schritt Dotschew war erstmal genau der Richtige, weil der erstmal so eine Ruhe in den Verein bringt, so eine Gelassenheit.
Ja, und Erfahrung.
Genau, ne? Also der kennt die Situation, der hat Aue gerettet, der hat Duisburg gerettet, der hat Viktoria Köln gerettet. Also einen besseren kannst du gerade nicht finden. Das ist genau der richtige Mann am richtigen Ort, der kommt jetzt mit lockeren Sprüchen. Es hat so ein bisschen Carlo Ancelotti-Vibes, finde ich so, wenn wir so auf die dritte Liga blicken.
Der hat halt auch nichts mehr zu verlieren. Ne? Pavel Dotschew muss niemandem mehr was beweisen, kann deswegen konstant ruhig bleiben und das ist vielleicht genau das Richtige jetzt dann für Ulm.
Ja, natürlich, Ulm braucht jetzt Ruhe. Ulm braucht jemanden, an den man sich anlehnen kann. Und genau das ist die absolut richtige Entscheidung, Pavel Dotschew. Ich finde es auch, das zeigt mal wieder, was das für ein Typ ist, dass er diese Herausforderung annimmt. Der hätte sicherlich auch noch ein paar Wochen warten können, dann wäre da noch was anderes aufgegangen. Etwas, wo man vielleicht mehr im Vorhinein sagen kann, dass das läuft.
Saarbrücken zum Beispiel.
Genau, zum Beispiel. Es wird schwer, aber Ulm hat gezeigt, dass sie Unmögliches möglich machen können. Ich bin gespannt, aber es ist nicht einfach.
Es ist ja aber auch keine Situation wie letztes Jahr beim VfL Osnabrück, die wirklich abgeschlagen letzter waren und dann, oder auch wie Essen letztes Jahr, die wirklich auch tief unten drin standen und dann eine gute Rückrunde gespielt haben.
Aber die Gegner, die jetzt kommen, die sind natürlich echt. Und wenn du gegen Havelse dann schon Probleme hast, das meine ich mit aller Liebe. Aber wie gesagt, er strukturiert ja gerade die Mannschaft. Das Problem ist, da fehlt die Qualität im Team jetzt. Und du musst dann bis zum Winter, darfst du nicht abreißen lassen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel aus diesen Spielen holst du nur noch einen Punkt, dann reden wir vielleicht schon von 8-9 Rückstand.
Yannick Barkic hat ausgerechnet, du brauchst mindestens 45 dieses Jahr, wenn nicht noch mehr, und du hast 13. Also dieses, Yannick Barkic hat ja in dieser völlig euphorisch in unserer Gruppe geschrieben, das passt, das ist so, ich bin da sehr skeptisch, muss ich sagen.
Aber unabhängig von der Situation, ist es nicht schön, dass ein Pavel Dotschev, der so viel Erfahrung hat, sich immer noch dann im Prinzip freut wie ein kleines Kind, dann endlich wieder zurück zu sein in der Liga? Da merkt man doch, wie sehr der einfach auch diese Liga liebt und den Fußball liebt. Und wie du sagst, dem ist es nicht so heikel, da in Ulm diese Aufgabe anzunehmen. Ein anderer neuer Trainer hatte auch seinen ersten Auftritt. Daniel Scherning ist jetzt der neue Coach von WN Wiesbaden. Yannick, du hast ihn ja gesehen beim 0-1 in Mannheim. Mhm. Unter dem Motto, der Dicke hat's noch drauf. Terence Boyd, genau. mit dem Siegtreffer. Und wie war der Auftritt von Daniel Scherning?
Ich würde sagen, durchwachsen. Die Platzbedingungen waren natürlich eine Katastrophe in Mannheim. Da ist über Nacht die Rasenheizung ausgefallen. Und deswegen ist es ein Stück weit ein Spiel, was du gar nicht in die Wertung so richtig mit einnehmen kannst. Erste Halbzeit konntest du gar keinen Fußball spielen. Es war überhaupt kein Spielfluss. Alle lagen am Boden, waren teilweise verletzt. Er musste schon zweimal auswechseln in der ersten Hälfte, was alles nicht förderlich ist für einen neuen Trainer.
Warum wird das Spiel dann überhaupt angepfiffen?
Ja, das muss man den Schiedsrichter fragen. Man konnte drauf spielen, aber du hast halt gemerkt, das sind zwei Mannschaften, die wollen irgendwie Fußball spielen, aber konnten es nicht auf dem Rasen. Und das hat man einfach auch im Spiel gemerkt. Also es war echt nicht gut. Zweite Hälfte war dann besser, als dann schon die Sonne drauf schien und so weiter.
Und dann so ein bisschen Schlamm kam dann.
Genau, dann war es besser. Also Wiesbaden hatte auch die große Chance zur Führung. Und dann kam eben Beuth und hat es gemacht, der Dicke. In Summe wird das eine schwierige Aufgabe für Daniel Scherning. Also ich glaube nicht, dass das so einfach ist, da in Wiesbaden da so den Turnaround zu bekommen. Die haben halt riesige Probleme, Tore zu schießen. Schießen nur ganz wenige. Und der große Gewinner für mich am Samstag ist der Co-Trainer, der neue von WN Wiesbaden, Andreas Zimmermann. Ich glaube, den kennst du auch ganz gut, Strassi.
Zimbo.
Ja. Genau, der hat erstmal komplett die Stadt Mannheim zerlegt bei uns im Interview und hat gesagt, schöne Grüße, eigentlich hätte man auf diesem Rasen gar nicht spielen dürfen. Fand ich ganz amüsant.
Zimbo war Cheftrainer bei Rot-Weiß Oberhausen, ist Fußballlehrer, war mit ihm auch in Braunschweig und hat da ja immer relativ gute Arbeit geleistet. Und ist ein super Typ, also richtig geil. Ich weiß gar nicht, ist das ein Berliner?
Berliner Schnauze.
Und freue ich mich. Das ist ein gutes Duo. Das Problem ist, WN Wiesbaden. Wofür steht WN Wiesbaden? Wofür steht dieser Verein? Wo will dieser Verein hin? Ich glaube, die Ambitionen waren groß. Jetzt hat man 17 Punkte, glaube ich. Jetzt ist man, glaube ich, unweit der Abstiegszone. Und sollte es da in die falsche Richtung kippen, dann kann es sein, dass
du. Mit Abstiegskampf kannst du in Wiesbaden auch keinen hinterm.
Das ist nicht die Mannschaft für Abstiegskampf.
Nee, auch vor allen Dingen, du kannst auch kein Umfeld emotionalisieren.
Kaum mit Aufstiegskampf.
Genau, aber mit Abstiegskampf ganz sicher nicht.
Und dann bin ich mir absolut sicher, es war ja so geil, das muss man wirklich sagen, große, immer noch, dass Kaya gehalten wurde. Aber der denkt sich ja mittlerweile auch, wo genau habe ich jetzt hier die falsche Entscheidung getroffen? Denn diese Saison, die er letzte gespielt hat, wo dann natürlich auch Avancen kamen, die hat er jetzt nicht. Und natürlich gibt es dann auch nicht mehr die Nachfrage.
Es fühlt sich auch nicht gut an, wenn man plötzlich keine Avancen mehr bekommt.
Ja, das ist richtig. Also wir wissen das nicht, wie sich das anfühlt, aber bei Kaya kann ich mir vorstellen, und dann hast du ja diese Kopfproblematik. Und das ist etwas, was Scherning jetzt angehen wird. Du musst erstmal in die Köpfe rein, dann das Fußballerische und dann ist es eine Zwischensaison für den SVW in Wiesbaden.
Ja? Wir blicken auf ein weiteres Debüt, und zwar auf das Heimdebüt von Mersat Selimbegovic, der neue Trainer von Alemannia Aachen. Ausgerechnet gegen seinen Jahren, gegen Regensburg, gab es dann die Heimpleite mit 0-2, und gesehen hat es unser Kommentator Pipo Konrad.
Grüße vom Tivoli, liebe Leute. Der Laubbläser arbeitet hier mittlerweile. Mersat Selimbegovic verliert sein Heimdebüt als Trainer der Alemannia gegen seinen Ex-Verein, gegen den Jahren. Dort, wo er 17 Jahre von Spieler bis Chefcoach alles gemacht hat. Lars Gindorf trifft nur die Latte für die Aachener. Bentley Baxter-Bahn vergibt eine Riesenchance. Ein Strafstoß wird ihnen verwehrt. Alles bitter, aber auf der anderen Seite der Jahn auch gerade einfach in Form. Adrian Fein bei 100% als Taktgeber so wichtig. Erik Hottmann mit Vorlage, mit Tor, der ist sowas von Hotti. Michael Wimmer mit einem taktischen Kniff gegen die Viererkette der Aachener macht er das Spiel am Ende richtig breit, so fallen beide Tore. Und so verliert die Alemannia dann unter Mersat Selimbegovic ihr erstes Spiel zu Hause mit 0-2.
Übrigens mal, wenn ich mal auf die Tabelle gucke, wer sich da unten alles tummelt. Aue ist schon auf dem Abstiegsplatz, ne? Davor Ingolstadt, Wiesbaden, die ganz andere Ambitionen hatten, und Aachen. Also das wird, und Jannik Barkic hat es uns ja schon vorgerechnet, wahrscheinlich der dramatischste Abstiegskampf aller Zeiten. Kleiner Einschub.
Der hier immer rausholen,
und es wird einen großen mindestens treffen.
Ja, weil Havelse und Schweinfurt, bei allem Respekt, jetzt auch Havelse Sieg, wahrscheinlich mit nicht so vielen Punkten eher runtergehen, brauchst du dann, der Rest braucht viel mehr Punkte für seine Ziele. Ja, klar.
Der hier hat auch gesagt, dass Saarbrücken aufsteigt mit Alois Schwarz. Bin mal gespannt.
Hab ich gesagt. Ja. Vor der Saison.
Also ich glaube, dass es zwei große treffen wird, weil alle ja irgendwie groß sind da unten. Also ja. Ich muss ja jetzt auch sagen, für Ingolstadt wäre es auch eine Katastrophe. Wien, Wiesbaden auch.
Absolut. So. Das Ding ist, Alemannia Aachen, die haben 6 Siege schon. Aber die haben halt auch schon 8-mal verloren. Das ist halt die große. Irgendwie ist es halt do or die. Und ich glaube, Alemannia braucht diesen Prozess zu sagen, wenn wir nicht gewinnen können, dann verlieren wir zumindest nicht. Und das wird der nächste Schritt sein. Die Sache ist ja, dass, so wie man hört, Rashid Assouzi sehr von Selim Begovic überzeugt ist, schon immer war, ihn, glaube ich, auch nach Fürth damals holen wollte. Und jetzt muss man gucken, passt das auch an diesen Standort? Denn Fürth ist nicht Aachen.
Aber man darf trotzdem auch sagen, die haben jetzt 3 Spiele am Stück gewonnen. Du kannst ja auch mal wieder ein Spiel verlieren. Und Regensburg kommt ja langsam auch. Das muss man schon auch festhalten.
Mit der Wimmer-Mentalität.
Ja, genau. Sind wir jetzt wieder in Regensburg? Ich wollte noch ein bisschen...
Nein,
weiter. Nee, da kommt einfach Thomas Wagner und grätscht hier rein. Und muss ich sagen, das ist moralinsauer. Nee, ich weiß es nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte auf jeden Fall sagen, ich bin mal gespannt, wie das so dann in ein paar Wochen aussieht. Weil die Aachener wollen natürlich auch gerne nicht nur gewinnen, sondern wollen eigentlich auch schön gewinnen. Es ist die Kaiserstadt.
Ja, was du vor allem wegbekommen musst, ist halt diese desaströse Heimbilanz. Ne? Ja. Du hast irgendwie 8 Spiele zu Hause, 6-mal verloren. Du hast aber den besten Zuschauerschnitt. So. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Das
bring demnächst mal bitte Streuselkuchen mit. Also wie der heute hier auftritt, das ist ja Wahnsinn.
Ich habe noch nichts gegessen.
Ja, es ist
10:51 Uhr.
Wir können ja mal wieder über Teams sprechen, die in absoluter Topform sind. VfL Osnabrück schlägt Ingolstadt mit 1-0. Die sind jetzt oben mit dabei. Und Hansa Rostock, 6 Spiele ungeschlagen nach dem 2-0 gegen Schweinfurt. Wir hören uns erstmal an, wie das bei den Spielen war. Michael Augustin hat den VfL Osnabrück gesehen und danach hören wir dann Christina ran, die was zu Hansa Rostock sagt.
Grüße aus Osnabrück. Ich bin gerade auf dem Weg zum Ü-Wagen, um die Highlights zu vertonen. So viele Highlights gab es heute ja nicht gegen Ingolstadt, aber eines dann doch, und was für eins. Ismail Bacci in der 89. Minute. Super Tor von ihm. Wieder mal ein Joker-Tor, wieder mal gegen Ingolstadt, so wie ja auch schon in der vergangenen Saison. Und wir müssen über die Defensive des VfL reden. 19 Tore, nur 19 Tore, aber 29 Punkte. Und die Frage, die sich mir stellt, kann man mit dieser Abwehr, mit dieser Superabwehr, mit der besten Abwehr in der dritten Liga am Ende tatsächlich in die zweite Liga aufsteigen? Momentan spricht vieles dafür, vor allen Dingen, wenn man solche Joker hat wie Ismail Bacci.
2-0 heißt es am Ende hier im Ostseestadion. Wir hören noch mal rein. Das sind die Momente, die Hansa-Fans feiern. Und Pascal Breyer, die Legende, hat mir im Vorwege gesagt, hier musst du eigentlich auch ruhig bleiben, denn dann kann sonst so ein Momentum sich auch mal drehen, dann steigt die Erwartungshaltung und das wird natürlich jetzt automatisch auch passieren mit dem 6. Pflichtspiel ungeschlagen für die Kogge. Das Winterrestprogramm, das wartet. Ich glaube, wenn man hier weiterhin die Ruhe behält an der Ostsee, dann kann das auch was werden, an der Spitzengruppe dran zu bleiben. Schweinfurt hat sich heute stark bemüht, alles dagegen gestemmt. Vor allen Dingen Toni Stahl, der Keeper, hat heute eine bockstarke Leistung gezeigt. Aber es reicht nicht. Immerhin kann man sagen, in Anführungsstrichen, nur 2 Gegentore. Das war auch schon mal schlimmer. Also Grüße ins warme Kuchenstudio. Zurück zu euch.
Und da muss man natürlich bei Hansa Rostock noch das sensationelle Sondertrikot erwähnen, im Fischerhemd-Look zum 60-jährigen Vereinsjubiläum. Oder hat euch das nicht gefallen? Ich fand es schön.
Doch,
das
war sehr gut schön. Aus, ja.
Ja, doch. Fashion, Tobi.
Aber ich fand das jetzt auch so eine geile Ringschalte, ne, rein in die Stadien. Ich fange nochmal mit VfL Osnabrück an, denn da gibt es einen Menschen, wo ich sage, das finde ich, also der war ja vereinslos, Yannick Müller, der Kapitän, der Innenverteidiger, den haben sie dann im Januar geholt. Der hat nicht ein Spiel, der hat ein Spiel nur eine 4. Ein Spiel eine 4, ansonsten hat der einen Notendurchschnitt von 2,7, das muss man sich mal reinziehen. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, ich finde das einfach einen coolen Typ, richtig abgezockt, der dirigiert da hinten alles, der räumt die Sachen weg, der räumt die auf. Also wenn du so ein Abwehrchef dir backen könntest, dann würde Yannick Müller rauskommen.
Backen, warum haben wir eigentlich keinen Kuchen?
Ja, warum haben wir keinen Kuchen? Also das ist wirklich sensationell, wie, also erstmal muss man sich dann fragen, wie kann so einer dann damals keinen Verein bekommen nach Darmstadt? Na gut,
ja klar, aber da muss man ja sagen, der hat Bundesliga gespielt, der hatte wahrscheinlich auch die Ambitionen, ob es dann für einen Bundesliga-Stammverteidiger reicht, das darf man wahrscheinlich schon nochmal mit einem Fragezeichen versehen. Dann guckst du, wo ist der ambitionierte Zweitligist und irgendwann sind die Plätze zu.
Ja, das stimmt.
Ne, das muss man
dann
auch sagen.
Aber dann muss man sagen, Chapeau, VfL Osnabrück, richtig geil zugegriffen, einer der besten Abwehrspieler dieser Liga, wenn nicht sogar der beste.
Kann ich nichts zu sagen, ist genau richtig erklärt. Ja. Ich habe mal in einem Interview gesehen oder gelesen, der hat sich auch committed für den VfL, also dem hat die Situation da im Sommer, wo er vereinslos war, über ganz, ganz stark zugesetzt und hat dann gesagt, so, ich möchte jetzt frühzeitig einen neuen Verein, möchte da mich auch niederlassen und gebe halt auch alles dann dafür. Guter Typ.
Ja, Chapeau. Und dann?
Hansa Rostock.
Achso, eine Sache zu Osnabrück wegen, wegen keine Tore bzw. Wenig Gegentore. Es gab ja mal eine Saison mit Aue 2016, die haben damals den Rekord aufgestellt, 24-0 damals mit Mennel. Ja. Das ist die Benchmark für den VfL.
Wie viel Mal zu Null war es jetzt bis jetzt?
Neunte Mal zu Null, ja.
Wir sind
Aue ist damals mit 42 Toren aufgestiegen. 42 Tore haben Aue gereicht, um in die Zweitliga zu kommen.
Und bei Hansa Rostock, dann kommen wir noch dazu, muss man sagen, hat es sich gelohnt, Geduld zu bewahren, an Daniel Brinkmann festzuhalten. Jetzt wurden die Verträge verlängert mit ihm und mit Amir Shapourzadeh. Und mich erinnert das so ein bisschen an Mitch Kniert in Ferl, der auch immer irgendwie kurz vorm Ende war gefühlt und man hat einfach die Geduld gehabt und das Ende ist bekannt.
Man ist in Bielefeld.
Oder Bielefeld, genau, ja, Bielefeld.
Also
genau.
Er hat in Ferl ja auch gute Arbeit geleistet.
Genau, ich meine Bielefeld und das Ende von Amina Bielefeld ist bekannt und ja, einen ähnlichen Weg traue ich Daniel Brinkmann mit Rostock auch zu.
Also Rostock nächstes Jahr
im Pokalfinale.
Pokalfinale. Also nächstes Jahr. Ja, also ich glaube, das passt auch total. Ist ein cooler Typ, ist abgezockt, war aber auch wirklich auf der Kippe. Ich glaube, das Spiel haben wir doch sogar gemacht.
In Duisburg.
In Duisburg,
das war
genau.
Die Wende.
Das war der sogenannte Turnaround, Vegi. Ja, das passt einfach.
Ja, jetzt wird hier nicht moralinsauer. Das kann aber auch mal in die falsche Richtung laufen. Das ist ja immer als Verein, ne? Wenn du jetzt gerade sagst, wir sind in Saarbrücken, da hat man es dann vielleicht verpasst mit acht Siegen, beziehungsweise du brauchst dann auch einfach ein Spiel mal, wo das Ding sogar mit Glück aufgeht, ne?
Ich glaube, es war gar nicht nur dieses eine Spiel, es war einfach so diese Entwicklung in den nächsten 3, 4, 5 Spielen. Da musste die Mannschaft und Brinkmann zeigen, wir können zusammen arbeiten, wir können zusammen Ergebnisse liefern. Das haben sie gemacht und die Vertragsverlängerung ist jetzt das Resultat daraus.
Aber jetzt denke ich gerade zurück an Duisburg. Ich glaube wirklich damals auch im Gespräch, wenn die da verloren hätten, wäre er weg gewesen.
Glaube ich auch.
Ja, wäre er weg. Ich glaube, das hat er auch selber geglaubt.
Er hat doch bei uns noch gesagt, wer soll denn jetzt kommen und was besser machen, ne?
Er war auch extrem angespannt vor dem Spiel. Man hat mir das angemerkt. Er weiß ja auch, wie es funktioniert und war dann dementsprechend erleichtert, dass diese Partie dann so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Ja. Und ja, jetzt sind sie seit 6 Spielen ungeschlagen und ich weiß gar nicht.
Nochmal ein Dank an Cedric Harenbrock, der damals einen Doppelpack erzielt hat.
Als nächstes geht's gegen
Sonntag, Regensburg.
Da treffen zwei Teams aufeinander, die gerade richtig gut drauf sind.
Die also heiß sind.
Ja.
So, was haben wir?
SC Verl müssen wir auch noch erwähnen, müssen wir nicht lange drüber sprechen, aber die haben einfach eine Erwähnung verdient. 5-1 bei Viktoria Köln gewonnen. Ich habe ja in den letzten Folgen schon eine Lobhudelei gemacht zum Sportclub Verl und halte das wirklich für möglich, dass sie in die zweite Liga aufsteigen. Die spielen einfach so einen unfassbar guten Fußball. Und wir wollen vielleicht mal unsere Hörerinnen und Hörer fragen, was glaubt ihr denn, steigt der SC Verl in die zweite Liga auf? Und wenn ja, warum? Schickt uns doch gerne mal eine Sprachnachricht, wie ihr den Sportclub Verl einschätzt. Nicht länger als 20 bis 30 Sekunden und dann kommt ihr hier vielleicht mal zur Versendung.
Betreff Moralinsauer. So, jetzt die Frage der Woche.
Ich glaube, genau, Veggie muss
der
weg, deswegen Frage der Woche ziehen wir jetzt mal vor. Ne?
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche kommt immer von euch aus der Community oder aus dem Magenta Sportumfeld oder manchmal aus der dritten Liga von einem Spieler oder von einem Trainer. Ihr könnt uns gerne eine Frage der Woche schicken auf unser 4:3 Handy. Die Nummer, die steht wo?
In den Shownotes.
Und hier ist die Frage der Woche für heute.
Tachchen, liebes Rätselteam. Hier ist euer Kollege Hannes Jacobi aus dem Osten der Republik, um genau zu sein, aus Berlin. Ich habe in dieser Woche eine Frage für euch. In der letzten Ausgabe, da habt ihr euch ja als bedingungslose Fabian Klos Ultras geoutet. Eure Liebe für den ist grenzenlos. Die Antwort auf alle Fragen dieser Welt, die scheint ja Fabian Klos zu sein. In dieser Woche würde ich das Ganze gerne mal umdrehen. Und zwar, der Fabian Klos, der war ja ein ganz bestimmter Stürmertyp, 1,94, groß da vorne drinnen, kopfballstark, eine Straßenlaterne vorne. Sieht man ja heutzutage gar nicht mehr so oft. Aber in der Vergangenheit der dritten Liga haben wir es ja sehr, sehr oft mit solchen Stürmertypen zu tun gehabt. Meine Frage an euch. Nennt mir drei Stürmer, die 1,90 Meter oder größer sind, die mehr als 60 Tore in der dritten Liga geschossen haben. Drei Stürmer, 1,90 oder größer, mehr als 60 Tore. Und die Antwort, sie darf nicht Fabian Klos enthalten.
Also gut, oh, Hannes, vielen Dank. Was ja, für eine tolle Frage. Also da hat er sich ja wahrscheinlich hingesetzt und richtig schön zusammen recherchiert und jetzt sind wir gefordert.
Ich habe es erstmal sofort an, sag du?
Ich habe direkt Ronny König.
Okay.
Zwickau.
Ja, hat der 60 Tore in der dritten Liga?
Hat der nicht so viele?
Keine Ahnung.
Ah, hat nicht so viel.
Ich sag zum Beispiel Vincent Vermey, aber da weiß ich auch nicht, ob der 60 Tore
hat. Nein, der hat nicht so viele Saisons gespielt.
Also mir ist jetzt Dominik Strohengel eingefallen. Der ist auf jeden Fall ziemlich groß.
Ja, der hat 27 Hütten in der einen Saison gemacht, aber kommt der auf 60 insgesamt?
Wer ist denn der Top-Torschütze der dritten Liga?
Ja, Anton Fink.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass Zlatko Janjic 1,90 ist.
Ist der 1,90?
Meinst du nicht? Ich glaube, der ist doch...
Ich war neulich in Verl, da stand er in der Nähe. Ist immer schwer einzuschätzen, aber ich glaube nicht, dass er 1,90 ist.
Hat Terence Boyd 60 Tore?
Dritte Liga? Ja, aber der ist nicht 1,90.
Doch, der ist 1,90.
Doch, das glaube ich schon.
Ja. Doch, der ist 1,90.
Der hat eine super Quote, Terence Boyd.
Was ist mit Manuel Schäffler?
Schäffler auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Klar, sehr gut.
Stark.
Scheffe Schäffler.
Klos hat keine 60 Tore, ne? In der dritten Liga.
Er ist ja nicht, sollen wir auch nicht sagen.
Also wir machen einen Haken auf jeden Fall bei Boyd.
Übrigens, wir haben letztes Mal Sascha Mölders vergessen. Ich möchte ihn zumindest hier reinwerfen, aber der ist meiner Meinung nach eher so 1,87, 1,88.
1,90 breit vielleicht mittlerweile.
Das ist frech. Und also, ein Stück weit moralinsauer, würde ich sagen.
Also wen haben wir denn jetzt?
Wir haben da oben ja noch Paco Testrot, aber der ist nicht 1,90, ne?
Fink auch nicht 1,90,
Fink,
ne?
Bär, Baumann.
Bär?
Marcel Bär ist nicht 1,90. Die sind alle so, gefühlt sind die alle irgendwie so 1,88.
Aber sollen wir nicht wirklich auch Strohengel sagen, der wirkt mir so groß.
Der ist groß und schlagsig, also der ist auf jeden Fall.
Strohengel, Beuth.
Bei den 60 Toren bin ich mir nicht sicher.
Dann haben wir doch drei,
ich
oder?
Ich wäre eher bei Ronny König. Ich glaube, Ronny König hat mehr Tore als Dominik Strohengel. Strohengel hat doch dann jahrelang auch zweite Liga gespielt.
Nee, jahrelang nicht mehr. Der hat ein Jahr versucht und das hat aber nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das ist schon ein Kandidat, der da unten rum.
Wo hat denn der sonst noch gespielt, außer in Darmstadt? Weil Darmstadt hat nicht so viele Drittliga-Jahre.
Ja gut, das ist jetzt nicht die Frage.
Haching.
Ja klar, der hat noch in Haching gespielt. Ja, okay, Strohengel, ja.
Wer wurde denn so jetzt...
Ja,
letzten Male so Torschützenkönig.
Yannick Mause, aber es ist, nein.
Aber wir müssen natürlich sagen, Hannes Jacobi ist ja noch relativ jung. Mhm. Also natürlich kann der jetzt auch gewühlt haben in den Dingern, aber der wird ja wahrscheinlich irgendwas so im Kopf auch haben. So müssen wir auch rangehen an die Frage.
Ich glaube, wir haben vier sichere Antworten und wir nehmen jetzt einfach...
Es gibt ja nur drei, oder?
Ja, wir brauchen nur drei.
Weil Strohengel gilt als zwei.
Was haben wir denn jetzt da? Was haben wir da stehen?
Schäffler, Boyd, Strohengel und als Joker noch Ronny König.
Okay, aber Yannick Bakic ist unser Joker. Willst du Strohengel oder König?
Wir nehmen Strohengel. Aber Ronny König ist über 1,90.
Wir hören mal rein in die Antwort. Hier ist Hannes Jacobi.
So, da sind wir schon bei der Auflösung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Rätseln. Falls ihr an Manuel Schäffler, Terence Boyd oder Adriano Grimaldo gedacht habt, muss ich euch leider enttäuschen. Die sind laut Transfermarkt nämlich 1,89 bzw. 1,88 groß. Es gibt insgesamt 5 Stürmer, die mehr als 60 Tore gemacht haben in der dritten Liga und 1,90 Meter oder größer sind. Das sind natürlich Fabian Klos, den durftet ihr ja aber nicht nennen. Dann wahrscheinlich einfach Dominik Strohengel, 1,97, 69 Tore, Christian Beck, 1,96, 62 Tore. Und dann gibt es noch Sufjan Benjamina und Ronny König, beide jeweils 1,90 Meter groß. Benjamina hat 69 Tore gemacht und König 62. Grüße und bis hoffentlich bald. Macht's gut, macht weiter so.
Also, ich sag mal so. Also, wir haben mit Strohengel und König ja schon mal zwei richtige.
Ja,
so.
Okay. Und 1,89 muss ja auch so ein bisschen eine
Manuel Schäffler steht auch bei Wikipedia leider nur mit 1,86. Muss ich jetzt gerade
ist ja so klein.
Ja, das hätte ich gedacht.
Beuth ist doch 1,90.
Beuth hätte ich auch gedacht, dass er 1,90 ist. Oder er ist geschrumpft. Das kann
ja, im Alter sein. Schrumpft man ja aber auch. Ja. Ne?
Vielleicht kann uns da die Presseabteilung von Waldhof Mannheim mal so ein Foto schicken, wie sie den diese Woche mal vermessen. Weißt du, machst du so einen Strich.
Aber auch
an
selbst
so einen Türrahmen
wir müssen fair sein.
So,
auch bei Wikipedia nur 1,88. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber pass auf, das ist auf jeden Fall eine Punkteteilung von uns.
Ja. Und auf jeden Fall ist es eine grandiose Frage gewesen von Hannes Jacobi.
Ja, wirklich gut, muss man sagen. Hut ab.
Wisst ihr, von wem ich gerne mal eine Frage der Woche hätte? Von Fabian Kloß.
Oh ja.
Wir machen weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Musst du weg?
Was haben wir im Programmpunkt?
Du darfst dir was aussuchen. Wir könnten natürlich auch den lieben Kollegen Stefan Fuckert endlich mal wieder zu Wort kommen lassen.
Ja, jetzt der Fuckert.
Den würde ich mir gerne noch anhören. Und dann bin ich weg.
Fuckert, tuckert durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fuckert, tuckert durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fuckert der Woche.
Ja, er ist derjenige, der dahin geht, wo es nicht wehtut. Unser, ich habe schon gesagt, Investigativflieger, der Paul Ronsheimer von 4:3. Immer da, wo was los ist. Stefan Fuckert war zuletzt in Aachen, als der Jan aus Regensburg da zu Gast war. Und er hat da für uns die Regensburger Kultzeugwarte getroffen.
Klaus und Reinhold, die Jungs vom 4:3 Podcast haben mir gesagt, holt mir bitte die kultigsten Menschen vom SSV Jan Regensburg. Das seid ihr.
Definitiv.
So, das sagt ihr auch so selbstverständlich.
Ja klar, ein bisschen Eigenlob muss ja mal sein. Ne? Wir sind Kult, ne? Legenden. Wer sonst beim Jan? Das sind die längsten da, also sind wir auch die Legenden.
So, jetzt ist hier richtig Rabatz in der Kabine. Da habt ihr aber nichts mehr zu tun mit der Musik.
Doch, die Musik läuft über mein Ende. Ich mache ja die, also vor dem Spiel und so die Musik, so ungefähr der Kabinen-DJ. Und jetzt natürlich suchen die Jungs immer sich ein bisschen Lieder selber raus, aber grundsätzlich läuft das schon über uns.
Ich gehe jetzt hier nicht weg, bevor euer eigenes Lied kommt. Wird das auch noch gespielt?
Soll ich es mal spielen?
Bitte? Ja,
Reinhold und Klaus, zwei Legenden am Rand.
Oh Gott!
Geil!
Die Wäsche gefaltet, das Herz in der Hand.
Das ist so ein bisschen, was erinnert mich das? Ich habe jetzt hier schon den Schlagerfuß, der so ein bisschen rumgeht. Ne?
So, weißt du, wie früher, wenn man weggegangen ist, ein paar Frauen aufgerissen und dann waren das die Musik dafür.
Auf Reinhold, auf Klaus, auf den roten Verein, mit Schweiß und mit Herz, sie halten uns rein.
Aber das ist jetzt auch eine logische Konsequenz, dass zwei Kultbetreuer auch ein eigenes Lied haben.
Ja, das heutzutage die KI, die erstellt ja alles. Und hat sich halt Klaus ausgedacht und haben eins erstellen lassen.
Je Ulla, je Dollar, was soll er? Das habt ihr der KI so diktiert.
Naja, ganz klar.
Ja. Wir waren ja immer jung, ist ja nicht so. Ihr beiden, vielen Dank.
Auf Reinhold, auf Klaus, auf den roten Verein, mit Schweiß und...
Reinhold und Klaus, die Kultzeugwarte von hier an Regensburg.
Ja, aber das ist der Fuckert der Woche.
Da hätte er übrigens nochmal, wir machen es ja nicht, aber da hätte er nochmal die Kaltgetränke-Frage
stellen können. Da muss jede Geschichte erzählt werden aus der dritten Liga.
Natürlich, wunderbar.
Geil, toll.
Liebe Grüße an Reinhold und Klaus.
Jetzt meine Jacke falten, ne?
Reggie, danke
dir. Nächste Woche bin ich bis zum Ende dabei.
Gut.
Mach's gut. Übrigens, das war ja der Moment in der letzten Folge, wo wir ja dann noch ungefähr 30 Jahre geredet haben. Und ich habe dann... Da muss ich jetzt mal kurz drüber sprechen. Ich habe dann natürlich, naiv wie ich bin, gesagt, also das hört da jetzt keiner. Und wenn, dann bitte schickt mir den Code Lebkuchen, dann gäbe es ein Autogramm von Jannik Bakic. Was danach passiert ist, es war ja dann auch noch Länderspielpause, das muss ich sagen, das war überwältigend. Mein Postfach bei Instagram ist prall gefüllt. Ich habe einmal vor ein paar Tagen nochmal durchgezählt und bin dann irgendwann nach 300 oder so habe ich aufgehört. Ich habe über 300 Mal eine Nachricht bekommen mit dem Code Lebkuchen. Dazu auch noch viele andere tolle Sachen, also tolles Feedback und so weiter und so fort. Und jeder will jetzt eine Autogrammkarte von Jannik Bakic. Das Problem ist...
Nee, ein Autogramm.
Ein Autogramm, genau. Es gibt kein... Das Problem ist, das war ehrlicherweise ein Scherz. Ich habe damit nicht gerechnet. Wir haben keine Autogrammkarten, aber wir werden da mal gucken, dass wir uns da noch was einfallen lassen. Bitte, ich glaube, dass da auch viele haben mir auch einen Zwinkersmiley geschickt. Erstmal Dankeschön, dass ihr hört, dass ihr bis zum Schluss hört und natürlich auch, dass ihr Jannik Bakic so lieb habt. Das ist schon fantastisch.
Toll.
Ich würde sagen, ab sofort folgt ihr auch alle mal Jannik Bakic bei Instagram.
Ja.
Ja, könnt ihr gerne machen, aber
gibt es nicht. Nein, doch, da gibt es, du unterschätzt das. Das ist toller Reisecontent, den man sich da angucken kann.
Ja. Ist dir wieder peinlich, so, ne, Jannik?
Ja, weil es einfach nichts zum Thema beiträgt hier.
Wie? Das ist ja auch ein Unterhaltungspodcast, oder nicht?
Wir sind hier
Ja. Wie geht's weiter?
Ja, wir beobachten jetzt gerade noch Thomas Wagner, wie er sich anzieht. Ich habe mir gerade die Hose
angezogen. So, Vegi, mach's gut, ne? Servus. Ja,
tschüss.
Ja, Dito. Ja. So, was für ein Thema haben wir noch?
Ja, alle noch. Fans des MSV Duisburg hoffen natürlich, aber hoffentlich reden sie nicht auch noch über unsere Pleite gegen Hoffenheim. Doch, der Moment ist jetzt gekommen. Ja, 1:4 ja. Bei der TSG Hoffenheim.
Ihr wart
am Freitagabend. Ja. Ich war nicht da. Nee,
Jannik mit genau, Flotti.
Ich war da zum ersten Mal Julian. Im Kraichgau. Das ist ja wirklich speziell da in Hoffenheim, ne? Es gibt diese Tanke. Die bezeichnen sich auch selber als Fußballtanke. Ich weiß gar nicht, was das ist. Da gab es ein großes Banner davor. Das hat sowas Historisches da. Ansonsten fährst du den Berg rauf auf dem Sportplatz. Und das muss man wirklich sagen, der MSV hat da eine richtige Rutsche bekommen. Aber du musst auch erstmal da die Bedingungen annehmen, weil das ist alles andere als Fußballatmosphäre da oben. Und dann hast du da -5 Grad. Ist es kalt, ist es nass? Nee, nass war es nicht, aber es war richtig kalt. Und du spielst gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die offensiv zumindest nichts in dieser Liga verloren hat. Also die Amaimouni, Henrich, diesen Mokwa, die sind alle so gut. Also eigentlich ist das Wettbewerbsverzerrung pur, aber Situation ist, wie sie ist. Kannst da 1:4 verlieren, aber musst es natürlich jetzt gegen Aachen und Westschlager wieder gut machen.
Ich glaube, 1000 Duisburger waren dabei, ne?
Genau, ja, auch das noch. Also
die haben nochmal versucht, zumindest ein bisschen Fußballatmosphäre da reinzubekommen. Ansonsten hast du alles richtig über Hoffenheim 2 gesagt, die man natürlich respektiert, ob der Offensivleistung, aber ansonsten eher sagen muss man da nicht viel drüber sprechen. Ich glaube, dass das vielleicht so ein Schuss von Bug war, der dem MSV auch gut tun kann. Ne? Also, dass da jetzt nicht auf einmal alles funktioniert und dass du dann irgendwann auch mal ein Spiel hast, wo du einfach keine Chance hast, ist auch in Ordnung. Das Aachen-Spiel, du hast es richtig gesagt, das kann dann wieder das Ding drehen.
Ist ein ganz anderes Fußballspiel.
Ja.
Du hast da 26.000, 27.000. Es ist Fußballatmosphäre. Ich glaube, das ist das, was der MSV auch braucht. Und dann haben wir diesen klassischen Begriff Westschlager am Samstag.
War Wittmann im Stadion? Der Spielerberater.
Ach so, ich dachte gerade, hä? Ich habe aber Klaus Koster gesehen. Klaus Koster im Presseraum, also es ist ja ein Spiel, wo dann auch viele Scouts kommen und ich kann mir vorstellen, Amaimouni, 8 Saisontore jetzt, der Vertrag läuft aus. Also der ist natürlich interessant für Zweitligisten, Bundesligisten, logisch.
Oder vielleicht für die Hoffenheimer in der Bundesliga selber, ne? Schicker bleibt.
Ja, die sind ja offensiv so gut bestückt.
Fisnik Aslani, das wohl auch Thema bei den Bayern. Naja.
Machen wir einen Ausblick.
Ja, ein bisschen was haben wir ja schon gesagt. Gibt diesen Westschlager, dann gibt es noch die Partie Saarbrücken gegen Essen. Da werde ich hinfahren. Was macht ihr denn?
All diese Spiele schaue ich mir an, zeitgleich in der großen Magenta Sportkonferenz. Die mache ich am Samstag mit Steven R. Punkt. Und da freue ich mich drauf. Ich war schon lange nicht mehr im Studio. Es wird mal wieder zick. Und am Sonntag mache ich Zweitliga-Konferenz für Sky. Ja,
ich bin mit Veggie beim Westschlager. Wir haben schon tolle Gäste eingeladen. Mit Sascha Doom, Pierre de Witt, zwei ehemalige Duisburger und Aachener Spieler. Das ist immer schön.
Pierre de Witt hatte doch viele Verletzungen. Ne? Da war doch ein richtig geiler Kicker. Aber immer wieder so Knieverletzungen.
Genau, der arbeitet jetzt im NLZ von Alemannia.
Und wo bist du?
Immer noch in Saarbrücken.
Ach so.
So hörst du mir zu.
Nee, ich. Grüße bitte an alle. An Tauzi. Der war ja jetzt hier in Köln.
Tauzi war Köln, bei Balkhausen.
War bei Balkhausen, ja.
Tauzi kauft ein.
Genau.
Bei Balkhausen.
Er hat wohl dann den Streuselkuchen gekauft, den es heute hier nicht gibt.
Anmerkung der Redaktion: Christoph Tauz, der Stadionsprecher. Der des ersten FC Saarbrücken.
Der ist aber bekannt.
Ja, aber bei Nicht-Saarbrücken-Fans vielleicht jetzt nicht ad hoc.
Hatte auch mal einen super Podcast, da ging es um so alte TV-Legenden. Da war dann Harry Weinfurt zu Gast und hier Mini-Playback-Show, wie hieß die noch?
Mareike Amado.
Mareike Amado und so weiter und so fort. Habe ich mir fast jede Folge angehört. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wie der heißt, aber guckt mal.
Ja. Ich hab mit Tauzi vor 100 Jahren schon beim Hessischen Rundfunk zusammengearbeitet, daher kennen wir uns. Und dann haben wir uns irgendwann in Saarbrücken im Stadion wieder getroffen. Ja, er ist natürlich da eine Kultfigur. Über ihn läuft auch so ein bisschen der Kontakt immer zu Schafer Senf. Und ich freue mich auf das Wiedersehen am Samstag mit Tauzi.
Ja, Tobi Schäfer und der Tauzi bei 1 Live.
Das wär's.
Das wär's wieder. Ne? Ja.
Apropos Schafer Senf, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben zu Beginn dieser Folge gesagt, es gibt auch noch ein Outro von Scharfer Senf.
Okay.
Und seid ihr dafür bereit?
Ja, logisch. 1, 2, 3, 4 zu. 1, 2, 3. Ja, es war schön, es war herrlich.
Thomas Wald,
Janik Bakic,
Tobi Schäfer, Christian Straßburg. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
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 Die beste Folge aller Zeiten.
Vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns auf nächste Woche zu einer neuen Folge.
4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast.
Ah, das ist Wohlfühlmusik, wirklich. Da denke ich an große TV-Shows, an große Samstagabende, die es leider nicht mehr so häufig gibt. Das ist wirklich, genauso liebe ich das. Dankeschön.
In Saarbrücken ja auch nicht mehr, gibt es auch nicht mehr so oft große Samstagabende.
Kommt bald wieder.
Vielleicht ja am Samstag. Vielen Dank nochmal an Jochen, stellvertretend für alle, die da bei Scharfer Senf mitgearbeitet haben. Wir freuen uns immer über euren Input, wenn ihr da uns was Lustiges schickt. Wir bauen das bei Gelegenheit dann gerne mal hier in der einen oder anderen Folge ein. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Verweisen auf das Wochenende in der dritten Liga und auf den Podcast dann kommende Woche. Sind wir da alle wieder beisammen oder fehlt jemand?
Nein, da sind wir wieder beisammen. Freuen wir uns drauf. Und jetzt spielt doch nochmal das Outro. Tschüss.
Ciao.
1, 2, 3, 4 zu.
1, 2, 3.
Ja, es war schön, es war herrlich.
Thomas Wald,
Janik Bakic,
Tobi Schäfer, Christian Straßburg. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
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 Die beste Folge aller Zeiten.
Vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns auf die nächste Woche zu einer neuen Folge.
4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast.